Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Guten Tag, Herr Meier. Sie haben das Buch geschrieben, 44 Tage, und Deutschland wird nie mehr so sein, wie es war. Wann kam es zu der Idee, über ein Buch über den deutschen Herbst zu schreiben?
Ja, guten Tag erstmal und vielen Dank für die Einladung zum Interview. Die Idee ist über Jahre gewachsen eigentlich, und ich habe große Widerstände gehabt, das überhaupt anzugehen, das Projekt, weil es natürlich auch eine persönliche Verwicklung war aus der Zeit. Wir haben das ja hautnah miterlebt als Familie, und ich habe erfahren müssen innere Widerstände, um das zu Papier zu bringen, als ich eigentlich anfangs gedacht habe. Aber jetzt, so wie es geworden ist, bin ich sehr zufrieden damit.
Wie kann ich das verstehen, innere Widerstände?
Naja, wenn man so nahe dran ist an einer terroristischen Gefahr und Bedrohungslage, die damals das ganze Land erfasst hat, und ich war ja, also meine Geschwister auch, aber ich war zu der Zeit ein junger Erwachsener mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt und habe versucht, in das Leben zu blicken vor mir, und war dann also umgeben von der Atmosphäre, wie sie ja hinlänglich bekannt ist. Und das ist natürlich ein Hemmschuh, unter anderem auch deshalb der Grund, warum ich ins Ausland gegangen bin, zum Studieren, Tage nach dem Abitur. Meine Geschwister übrigens auch. Und ich hatte eigentlich damit abgeschlossen in meinem Leben. Aber ich sehe, dass das Thema Terrorismus nicht vorbei ist, ganz im Gegenteil. Und ich sehe auch, dass Eingriffe und Einschnitte in die Grundrechte, wie wir sie jetzt gerade im Moment erleben, aus ganz, ganz anderen Gründen, hier geht es um die Gesundheit, aber dass es da Parallelen gibt. Und dann habe ich gesagt, na gut, das war richtig, das zu schreiben.
Ja, also wo sehen Sie jetzt eigentlich, wenn Sie jetzt heute, wir leben jetzt momentan im Corona-Jahr, schon das zweite, mehr oder weniger. Wo sehen Sie da eigentlich die Parallelen? Also gut, okay, ja, natürlich, wir werden in bestimmten Rechten eingeschränkt, aber es geht halt einfach auch darum, um die Gesundheit unserer Mitmenschen einfach auch zu schützen.
Ja, ich sagte, das ist eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Heute geht es um den Schutz der Gesundheit. Das ist auch völlig klar. Trotzdem ist es für jemanden, der 40, 50, 60 Jahre lang in einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung gelebt hat, auf einmal etwas merkwürdig, mit einer Ausgangssperre ab 21 Uhr behaftet zu werden. Ja. Und wenn man dann noch Zigaretten holen will, oder wenn ich nach 21 Uhr runtergehe, den Müll vor die Tür bringe, dann gucke ich die Straße rauf und runter und habe ein schlechtes Gewissen. Und das ist ein neues Gefühl. Und das ist auch irgendwie eine Parallele zu damals. Es ist ein diffuses Gefühl einer Gefahr. Hier und heute ist sie unsichtbar, wie sie es damals auch war. Den Terror hat man ja nicht gesehen, aber das war ein Gefühl der Gefahr, die einen umgibt. Und da sehe ich die Parallele. Und auch eine Politik, die händeringend nach einer Lösung sucht und das mir manchmal gut und manchmal auch schlecht hinbekommt, so wie es damals auch war.
Ja, also ich habe ja das Buch gelesen, und ich muss wirklich auch sagen, ich hatte teilweise schon ein bisschen Angst. Also ich hatte da schon Angst um unseren Staat teilweise. Also jetzt nicht nur um, dass es da Tote gegeben hat oder sonst irgendetwas, sondern einfach wirklich um unsere Grundrechte, um unseren Staat überhaupt.
Das ist genau das, was die RAF wollte damals. Das ist hier ganz gut gelungen, und das schildere ich auch, das Ringen im Krisenstab, was übrigens eine ganz neue Perspektive ist in dem ganzen RAF-Themenkomplex, dass es eine Fiktion ist und die auch aus dem Blickwinkel oder aus der Perspektive des Krisenstabes selber und der Geheimdienste erzählt wird, die Geschichte. Aber das, was Sie, diese Angst um den Rechtsstaat und um die Grundwerte, das ist genau das, was die RAF wollte. Und diese Saat ist aufgegangen, leider viel zu gut.
Ja, wobei das ja auch, das ist, glaube ich, auch parallel zu heute, zur jetzigen Zeit, schon, ja, man weiß halt einfach nicht, wie man was besser machen soll teilweise.
Ja, aber es gibt einen Lernprozess und an dem muss sich die entscheidende Politik messen lassen. Das heißt, den Unterschied in einer Krise Tag 1 und dann im zweiten Jahr. Und dann muss man gelernt haben, dass gewisse Dinge anders oder besser zu regeln wären. Die heutige Politik ist mit der Situation auch am Anfang vollkommen überrascht und auch überfordert worden. Und sie mussten Dinge tun, für die sie nicht angetreten waren. Und das ist die Parallele zu damals auch.
Ja, Schmidt musste auch Sachen machen, die er nicht unbedingt wollte.
So ist es, ja. Aber es ging ums Eingemachte. Und Schmidt schaltete blitzschnell in den Krisenmodus. Und ich finde das immer ein ganz erfrischendes Gedankenspiel, mir vorzustellen, wie Helmut Schmidt und das damalige Kabinett mit der jetzt gegenwärtigen Krise umgegangen wäre. Hätten die was anders gemacht? Hätten die schneller reagiert, besser reagiert, anders reagiert, durchgreifender reagiert? Oder hätten sie sich auch verloren und verzettelt in Amtshilfesuche, Hilfegesuche und so weiter? Oder hätten sie einfach gemacht? Und Schmidt war ein Macher und mein Vater, den ich ihm an die Seite stelle, dessen Rolle übrigens bis heute vollkommen unbekannt war, nicht gänzlich, aber in der Form, wie ich schildere, war die nicht bekannt. Da haben sich aber zwei gefunden, die gesagt haben, wir müssen jetzt das Problem lösen. Und das haben sie auch versucht zu tun.
Hey, ist sehr wichtig. Also die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, innerlich, wie schwer ist es eigentlich, etwas zu beschreiben, wenn man über den eigenen Vater mehr oder weniger aufschreibt?
Ja, das erfordert ein Abstraktions, das ist wie eine Turnübung. Man muss sich diese Muskeln antrainieren. Das fällt sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Und man darf auf der einen Seite nicht ins zu Heldenhafte verfallen bei der Beschreibung des eigenen Vaters, auf der anderen Seite aber auch nicht so tun, als hätte wirklich alles zu 100% so hingehauen, wie sie sich das vorgestellt haben. Also es ist ja immer ein zweischneidiges Gefühl, wenn man allerdings so ein Amt übernimmt oder auch wenn man Bundeskanzler wird, dann muss man Entscheidungen treffen, die man eigentlich nicht treffen möchte, aber man muss es trotzdem tun. Das ist der Preis der Macht.
Ja, wobei ich glaube, dass damals Wischnewski, Helmut Schmidt und wie sie alle hießen, einen relativ guten Job gemacht haben. Also relativ, mit Abstrichen.
Ja, absolut. Sie sind mit dieser großen Krise, mit der großen Bedrohung letztendlich fertig geworden. Aber die Propaganda der RAF, die war so geschickt gemacht und fiel damals auch auf eine ganz, ganz andere Gesellschaft, die ganz andere Parameter hatte. Zum Beispiel waren die Universitäten extrem politisiert. Das ist heute überhaupt gar nicht mehr der Fall. Wenn Sie heute an eine Uni gehen, da ist von Politik wenig bis nicht die Rede. Damals war das extrem politisiert. Die Studenten wollten unbedingt an der Gestaltung der Zukunft mitwirken. Und ein großes Thema war auch das Verhindern, dass alte Nazi-Größen wieder eine Rolle in der Gesellschaft spielen, Macht bekommen und das war ja auch, das sieht man auch sehr schön an der ganzen Diskussion über die Isolationsfolter und die Folterhaft, wie die RAF das genannt hat und wie milde tatsächlich der Staat in Stammheim mit den vier Kernfiguren des RAF-Terrors umgegangen ist. Also die hatten 1000 Bücher in den Zellen, die hatten Dutzende von Zeitschriften im Abonnement, die durften Männer und Frauen zusammen Pause machen oben auf dem Dach im sogenannten Umschluss. Die hatten Radios, Plattenspieler, Musik, alles Mögliche, was normalen Gefangenen vollkommen undenkbar wäre, dass die da Zugriff drauf haben. Aber das war, um zu verhindern, dass vor allem die ausländische Presse und die französische, italienische, englische Elite, intellektuelle Elite sagt, naja, schaut mal her, die Nazis haben nicht viel verlernt. Und die RAF hat genau in dieses Horn gestoßen und das war ein sehr wirksames Propagandainstrument, von folterhaft zu reden, was nicht stimmte. Es stimmte in anderen Fällen, zum Beispiel Ulrike Meinhoft, die ist nicht gefoltert worden, um Gottes Willen, aber die war in Isolationshaft. Und das hat sie so depressiv gemacht, dass sie sich das Leben genommen hat. Also das ist wohl, es ist auch wahr. Aber es galt mit Sicherheit nicht für die Stammheimer Gefangenen.
Gab es eigentlich wirklich diese Hinweise von der Polizei, wie sie da beschrieben worden sind, über den Aufenthaltsort von Hans-Martin Schleyer?
Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ein Polizist aus diesem Ort außerhalb Kölns hat die Parameter, die vom Bundeskriminalamt und dem Computersystem erstellt worden sind, wonach suchen wir, also in diesem Raster, hat der eine Idee gehabt, wo Schleyer sein könnte. Und er war tatsächlich in der Wohnung und hat auch einen Bericht geschrieben, also über die Polizeidienststelle. Und dieser Bericht ist dreimal abgesendet worden und ist dreimal nicht angekommen. Und es war eine der vielleicht nicht die größte Fahndungspanne in der Nachkriegsgeschichte, aber mit Sicherheit die folgenschwerste.
Ja, also ich fand das echt ziemlich beeindruckend. Da habe ich wieder gesehen, das habe ich ja auch in der Rezension reingeschrieben, es kommt nicht immer darauf an, ob man den schnellsten Rechner hat, sondern man muss wissen, wie man mit dem Rechner umgehen kann.
Ja, das ist genau richtig, wie Sie es geschrieben haben. Genau so ist es auch, ja.
Weil,
aber das muss man sich mal vorstellen, dass der 48 Stunden nach der Entführung Schleyers Russ gespürt hat, wo er ist. Und da war sich sehr, sehr sicher. Er wollte ja getarnt als Zeitschriften-Abonnementverkäufer klingeln und gucken, wer da aufmacht und so weiter. Das wurde ihm alles verboten, weil es zu gefährlich war.
Gab es eigentlich das in dem Buch beschriebene, die kleine Lage, gab es ja eigentlich wirklich?
Ja, die gab's, ja. Das war der eigentliche Krisenstab. Das, was man landläufig den Krisenstab an sich nennt, da waren die Parteiführung drin, da waren Bundestagsabgeordnete geladen, da waren Leute von außerhalb dazu. Das war ein 40 bis 50 Mann starkes Gremium, in dem das verhandelt worden ist, was in der kleinen Lage eigentlich entschlossen wurde. Wie machen wir es jetzt? Und das war ein sehr, sehr kleiner, eine sehr kleine Gruppe.
Ja, aber Helmut Kohl zum Beispiel war ja damals Oppositionsführer, der war ja auch teilweise mit involviert.
Er wurde von Schmidt informiert und ins Boot geholt, weil er gesagt hat, wir brauchen für Dinge, die zum Beispiel eine Verfassungsänderung darstellt, brauchen wir die Opposition, die Stimmen der Opposition. Und Kohl hat das mitgemacht. Er hat die CDU als Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, hat er die Entscheidungen mittragen lassen. Das ist richtig so. Aber er war nicht in der kleinen Lage. In der kleinen Lage war Helmut Schmidt, es war mein Vater, es war Wischnewski, es war der Regierungssprecher, der Außenminister, der Justizminister und der Innenminister. Und das war's. Und der BKA-Chef Herold natürlich, den habe ich vergessen.
BND war auch noch mit drin, oder?
Wenn es notwendig war, ja. Die Kommunikation mit dem BND, die war sehr, sehr intensiv über Fernschreiben, weil da natürlich Erkenntnisse aus dem Ausland, also die Aufträge gingen direkt von der kleinen Lage an den Bundesnachrichtendienst und die haben dann geantwortet. Also da gibt es ordnerweise Fernschreiben, die hin und her gegangen sind, ja.
Ist ja Wahnsinn eigentlich. Also das ist, muss ja wohl also teilweise, da muss es richtig abgegangen sein.
Ja, salopp ausgedrückt ist das absolut richtig. Das Schlimmste war allerdings für die Beteiligten, das hat mein Vater mir auch gesagt, das war diese Machtfülle in Händen zu haben und nur warten zu können. Es war ja so, dass der Krisenstab die kleine Lage wochenlang gelauert hat, was macht die RAF als nächstes, und die RAF hat wochenlang gelauert, welchen Schachzug macht die Regierung als nächstes? Und das war so ein Hin- und Herlauern und ein Taktieren, und das war eigentlich das Zermürbendste. Es ging ja Tag und Nacht.
Es ist, was mich ja auch immer wieder sehr stark interessiert hat, war ja auch dieses Mitspielen auch der DDR. Die hat ja auch da mehr oder weniger viel mit zu sagen gehabt auf RAF-Seite.
Ja, die RAF hatte ein zweischneidiges Schwert. Die Stasi war natürlich ein Vasallendienst des großen KGBs und musste die politischen und auch die strategischen Anweisungen umsetzen. Der KGB als Geheimdienst hatte ein großes Interesse daran, den feindlichen imperialistischen Kapitalismus zu stören, Unruhe hineinzubringen, und da kam die RAF gerade gelegen. Und dann kam auch die Anweisung, helft denen mal. Und die Stasi, die DDR, hat das mit der Kneifzange angefasst. Also auf der einen Seite haben sie gesagt, ja, wir wollen eigentlich sehr gerne aus der Nähe wissen, was die vorhaben, wie die sich bewegen, wer da dabei ist. Das interessiert uns schon. Auf der anderen Seite wollen wir nicht so sehr in die Nähe gerückt werden, wenn es da Tote gibt oder Kaufhäuser in Brand gesteckt werden etc. Mit denen wollen wir eigentlich nicht so viel zu tun haben. Das ist uns zu gefährlich. Also das wollten sie nicht. Aber man sieht es zum Beispiel daran, wie ich es ja auch in 44 Tagen schreibe, an den Hafen- und Flughäfenkontrollen im Jemen wurde Sächsisch gesprochen. Mhm. Das waren Stasi-Aufseher, die dort die Passkontrollen machten, weil die genau wissen wollten, wer reist da ein und wer reist da aus. Das war einer der Hochburgen damals für den militärischen Teil der PFLP. Also sie waren sehr involviert.
Ja, aber das ist ja sowieso auch etwas, dass die PLO damit dabei, also die PF, also die, ja, nicht die PLO direkt, sondern die war ja mehr oder weniger für den Friedensprozess, zumindest nach außen hin. Aber diese anderen Organisationen, die der PLO nahe standen, die waren ja auch sehr nah an der RAF dran.
Das waren aktive Unterstützer, also mit Geld, mit Waffen, mit Rückzugsräumen, mit Ausbildung, mit allem Möglichen, die haben Flugtickets besorgt, etc. Also die waren sehr aktiv, sehr nahe dran, und die PLO konnte das nicht ab dem Moment, ab dem Yasser Arafat den Friedensnobelpreis bekommen hat.
Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin zum Beispiel immer noch ein Befürworter des Palis, also ich trage den immer noch sehr gerne.
Ja, aber da nicht die PLO hat einen bewaffneten Kampf geführt. Die haben Menschen entführt, Flugzeuge entführt, und dann, als Yasser Arafat den Friedensnobelpreis bekommen hat, musste er sich lossagen davon. Dann ging das nicht mehr. Und dann kam die palästinensische Befreiungsfront ins Spiel, und die hat das dann übernommen, konnte aber auch nicht direkt aus Palästina heraus operieren wie die PLO, sondern die hat sich dann in den Irak und sehr stark auch in den Jemen und später dann auch nach Somalia und in den Sudan zurückgezogen und haben von dort aus weitergemacht.
Ja, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es, das wurde mir erst bei den 44 Tagen mehr oder weniger bewusst, dass halt einfach auch wirklich die Leute von der RAF ja eigentlich durch die halbe Welt geschifft worden sind.
Ja, da war rege Reisetätigkeit, ja. Und das war ja auch für, sagen wir mal, Mitläufer, die ideologisch dem sich verbunden fühlten, aber noch nicht im Untergrund waren, für die war das interessant, weil die hörten natürlich solche Berichte. Ach, da kann man hier hinfliegen und dahin fliegen, dann kriegt man falsche Pässe, falsche Ausweise, lernt schießen, ist dann in einem Camp, lernt dann auch Revolutionäre aus anderen Ländern kennen, Basken, Holländer, Belgier, Franzosen. Das war schon spannend. Ja, das aber das ist dann schon die zweite und dritte Generation gewesen, vor allem die dritte, wo es dann auch also eine Art Auftragsterrorismus geworden ist, à la Carlas.
Ja, das war ja zum Beispiel auch etwas, Sie haben ja auch darüber geschrieben, über die eine Frau, die dann von der, ne? Die von der die dann halt mehr oder weniger in den Jemen auch gereist ist und die sich das alles ganz anders da vorgestellt hat. Viel klamouröser, viel schöner, viel mehr leigervolle Romantik. Und dann, ja, wie kam es dazu, dass sie das beschreiben konnten?
Das ist ein, also die beiden gibt es nicht, diese Figuren, die ich mit spanisch klingenden Namen Ramirez und Lopez genannt habe. Also ich habe aus denen Südamerikaner gemacht, obwohl es Deutsche waren, aber mit falschen Papieren ausgestattet. Das ist ein Cuvée aus einem Übereinanderlegen verschiedener Terrorismusbiografien. Aber das war so. Die Idee war, ich bin gegen den Vietnamkrieg, ich bin gegen diese Gräuel, ich bin dagegen, das war ja schon nach den sogenannten Frankfurter Prozessen, wo man auf einmal die breite Bevölkerung den Verdacht hatte, in der Breite, ups, der Bäcker, bei dem ich seit Jahren mein Brot kaufe, das könnte ja ein KZ-Aufseher gewesen sein, also das will ich nicht. Trafen auf ein sehr politisierte Studentenschaft, die sich dann mehr oder weniger organisierte. Und es war am Anfang ja auch eine sogenannte legitimisierte Gewalt gegen Sachen und eine illegitime Gewalt gegen Personen. Das war so der Trennlinie, nicht? Und dann haben sie gedacht, ach, da mache ich mal mit, weil ich möchte eigentlich diese gesellschaftliche Veränderung mittragen und mit herbeiführen. Und haben sich das alles anders vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Auch der innere Bruch, wenn man sagt, ich entscheide mich für eine Idee zu sein, aber dann den Abzug zu drücken oder tatsächlich im Untergrund zu leben, ist wieder etwas ganz anderes. Und da haben viele auch ihren inneren Schweinehund und ihren moralischen Kompass abstellen müssen. Und das versuche ich zu skizzieren, was das für ein Problem war für die auch.
Nee, das wird da auch teilweise sehr plastisch von Ihnen auch beschrieben. Also es ist, ich wollte immer mehr wissen, was da eigentlich noch so alles passiert und wie das passiert und wie die Figuren sich da bewegen und was auch mit der Figur in Paris, was aus der geworden ist, die da teilweise Anrufe geführt hat und. Also Also ich wollte immer mehr wissen und ich wollte immer mehr irgendwo auch über die Person wissen und ich habe das einfach verschlungen.
Das nehme ich gerne als Kompliment für den Autor Stefan Meyer. Ja, ich wollte natürlich auch alles vermeiden, um da auch nur den geringsten Anschein einer Heroisierung herbeizuführen. Das darf nicht passieren. Das waren Mörder, das waren Schwerverbrecher, das waren Schwerkriminelle. Aber man sieht anhand dieser psychologischen Betrachtungsweise, die ich versucht habe, da zu schildern, bei dem Fußvolk der Terroristen und bei den Handlangern, wie wichtig die vier in Stammheim waren, weil kein Mensch wird als Mörder geboren. Das ist nicht so. Und die hatten alle Eltern oder eine Oma, die Spinne im Glas gefangen hat und in die freie Natur gesetzt hat, wenn sie sich ins Haus verirrt hat. Also die haben irgendwie so den moralischen Kompass, haben sie abschalten müssen. Und das mussten sie auf irgendetwas delegieren. Und dann kam es zu einem Phänomen, das nennt sich diese Uniformdependenz. Das heißt, sie fühlten sich als Teil einer Armee. Und das müssen Sie sich vorstellen wie ein Soldat, der die Befehle nicht hinterfragen darf, sondern sie einfach ausführen muss. Und das ist passiert mit bestimmt sehr, sehr vielen, unter anderem denen, die ich da schildere. Deshalb hat die RAF sich ja auch Rote Armee-Fraktion genannt. Sie haben sich einen militärischen Anstrich gegeben, damit das besser funktioniert.
Ja, das ist auf jeden Fall, das war ja auch vorher, hießen sie auch anders. Da war das ja die Baader-Meinhof und oder sonst irgendwas. Also das hat sich ja auch verändert.
Ja, ganz genau. Aber die haben dann die sprachen dann militärischen Jargon. Also es gab die Kommandoebene und es gab die Aktionen. Und die haben sich schon versucht, einen militärischen Anstrich zu geben. Und mein Vater sagt ja in dem Buch auch an einer Stelle gesagt, was soll das denn? Das ist doch keine Armee. Die haben keine Panzer, keine Flugzeuge, die haben gar nichts. Das sind zwei, höchstens drei Dutzend Leute, von denen die Hälfte vielleicht wirklich so die Tassen im Schrank hat, dass sie gefährlich werden können. Aber das hat genügt. Und die Propaganda funktioniert heute genauso, sowohl mit dem rechtsextremen Terrorismus als auch mit dem islamistisch-fundamentalistischen Terrorismus. Genau die gleiche Masche ist das. Also Figuren, die schwach sind, haben einen Anlass und eine Motivation, sich selbst zu radikalisieren. So war das damals schon.
Ich fand das ja auch so problematisch eigentlich. Mir war das überhaupt nicht so bewusst, dass das mit den Juden und mit Israel einfach auch so für die RAF teilweise ein Problem war.
Der Antisemitismus war unerträglich und ist nach wie vor unerträglich. Und haben eigentlich sehr, sehr wenige Menschen auf dem Zettel. Das ist eine zutiefst antizionistische und anti-jüdische politische Bewegung waren. Die waren zutiefst rassistisch. Und das ist überhaupt gar nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit bekannt. Kommt auch in der Erstattung, wenn überhaupt, nur ganz, ganz am Ende vor. Und ich wollte das sehr in den Fokus bringen.
Mir war das überhaupt nicht. Also ich habe einiges schon über die RAF auch mal gelesen, auch Romane in der Richtung, aber dass die halt wirklich dass sie da so dagegen waren, boah, da war es mir echt die Schuhe ausgezogen.
Weltverschwörung, das Judentum ist schuld und sie sahen ja auch, so wie ich es schreibe, das ist RAF-Doktrin in der Staatsführung und in dem Militärapparat Israels. Damals schon sahen sie die Fortführung des Naziregimes. Die haben gesagt, das ist genau das Gleiche.
Ja, das war für mich irgendwo, wie wichtig war eigentlich die Entführung der Landshut auch für die RAF? Wie wichtig die Entführung der Landshut auch für die RAF war.
Bundesurteil für die RAF und die vier entstanden. Die RAF bis dahin aus Stadtheim heraus, das kann man auch an diesen herausgeschmuggelten Kassiben und Kommandobefehlen, kann man das schon ablesen. Sie hat sich gezielt gegen Institutionen oder gegen einzelne Personen gerichtet und nie gegen unschuldige Menschen. Das hat auch die Einstellung in der Öffentlichkeit letztendlich zum Brechen gebracht und ist dann auch umgekippt, weil auf einmal viele, viele Dutzend völlig unschuldige Bürger angegriffen worden sind. Und das wollte die RAF eigentlich nicht. Also an einem Sonntagnachmittag ein Kaufhaus anzünden, das war okay. Einen Bankier erschießen war auch okay. Jemanden zu entführen, einen politischen Exponenten und zu versuchen, freigepresst zu werden, das war auch okay, weil das waren Repräsentanten des Staates, des Schweinestaates. Mhm. Aber dann auf einmal eine Urlaubermaschine für die Sache der RAF zu entführen, das war denen auch nicht recht, hat auch den Vieren in Stammheim und der Führungsebene der ersten RAF-Generation den Beweis erbracht, dass ihre Bewegung eigentlich gescheitert ist. Und sie wussten übrigens auch, dass wenn die Regierung mit der Entführung Schleyers nicht einknickt und mit der Entführung einer Lufthansa-Maschine nicht nachgibt, dann kommen sie nie wieder aus dem Gefängnis raus.
Ja, das ist vollkommen klar, aber man darf sich auch als Staat nicht erpressbar machen.
Ja, der Staat hat sich erpressbar gemacht. Sie haben ja in der Lorenz-Entführung nachgegeben, nicht? Das,
ja, genau.
Stockholm dann nicht mehr, aber die freigepressten Terroristen, die durch die Entführung Lorenz freigepresst worden sind, die waren ja ein paar Monate später da und haben munter weitergemacht. Und deshalb war es eigentlich Minuten nach der Bestätigung, dass sie Schleyer entführt haben, war klar, was sie wollen. Und es war auch klar, dass der Staat nicht nachgeht.
Gibt es eigentlich auch heute noch Gesetze, die damals im Krisenstab mehr oder weniger abgesegnet wurden, die auch heute noch gültig sind?
Ja, das ist eine ganze Reihe. Und die Figur des parlamentarischen Staatssekretärs Buche, die Vorlage ist auch nicht sehr schwer zu enttarnen im wirklichen Leben. Das war Gerhard Baum, der später Innenminister geworden ist. Und es ist ihm gelungen, den radikalen Erlass wieder zurückzudrehen, zumindest in wesentlichen Teilen.
Aber sehr vieles davon ist nach wie vor gültig und es ist auch nie wieder zurückgenommen worden. Auch eine ganz, ganz merkwürdige Tatsache des unserer parlamentarischen Demokratie, dass wir bis heute noch immer mit solchen Gesetzen leben. Die sind nicht zurückgenommen worden, im Großteil nicht.
Ja, also da gibt's ja auch, das gibt's ja im deutschen Staat immer wieder. Da gab's die Sektorsteuer, die zur Aufbau der Flotte war oder so, die wurde auch nicht mehr zurückgenommen.
Nichts ist so schwer wie eine schlechte Gewohnheit, sich wieder abzugewöhnen. Da haben Sie recht, ja.
Ja, das ist ja dann einfach irgendwo, das ist einfach, ob das jetzt eine Steuer war oder ob das jetzt eine Abgabe war oder ob das jetzt ein Gesetz war, irgendwie weiß ich nicht. Woran bestimmte Dinge werden einfach nicht mehr zurückgenommen, auch wenn es die Situation eigentlich nicht mehr erfordert.
Oft schwer nachvollziehbar, aber es ist dann auch einfach irgendwie bequemer, damit weiterzuleben. Also auch der Solidaritätszuschlag, an dem man jetzt seit Jahren herumdoktert, ist der noch nötig oder nicht? Die Sektsteuer, die Sie erwähnen, brauchen wir das als einziges Land der Welt? Wir sind auch das einzige Land der Welt, in dem die Kirche Steuerhoheit hat, also Steuern einziehen kann. Trotzdem sie mit 20 Milliarden im Jahr vom Bund gefördert werden. Also das sind alles Gewohnheiten, die sich halt einschleichen und die man dann sehr schwierig wieder los wird. Weil dafür braucht es dann immer eine Lobby, es braucht einen politischen Willen und das muss dann auch durchgesetzt und umgesetzt werden. Und das ist unbequem in einer Demokratie.
Was macht eigentlich Extremisten auch heute noch so gefährlich? Und was gibt es auch Verhaltensmuster, die bei den Extremisten heute noch gelten, die es damals bei der RAF gab?
Das ist die die Radikalisierungsfähigkeit von Menschen. Das ist eine psychologische Schwäche. Ein gescheitertes Lebensmodell, eine Vereinsamung, eine Mutlosigkeit, wenn jemand früh Ohrfeigen bekommen hat vom Leben, schon als Kind die Eltern keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, schwierige Verhältnisse aufgewachsen ist, da sucht man sich andere Ventile und es entstehen dann Fantasiewelten im Kopf über die eigene Macht, die man ja eigentlich doch haben könnte oder wo es schön wäre, sie zu haben und dann eine Entkoppelung zur Realität. Das ist ein psychologisches Problem und wir sehen das ja auch heute mit den Rechtsradikalen, den Psychogrammen, die dann erstellt werden und teilweise in der Öffentlichkeit dann auch durchkommen, die Videospiele spielen und meinen, das sei das wirkliche Leben und dann auch den Unterschied nicht merken. Drücke ich jetzt mit einem Maschinengewehr ab auf einem Bildschirm oder mache ich in der Realität? Und das macht es heute noch so gefährlich. Funktioniert übrigens im Islam genauso. Also der fundamentale islamistische Terror sind ja keine Leute, die tief religiös sind und das aus Überzeugung tun, sondern ihnen wird das inspiriert, dass das okay ist und das sind im großen Nachahmungstäter. Nehmen wir das Beispiel Berliner Weihnachtsmarkt und kurz darauf, fast nach dem Schema, kam es in Nizza zu dem Anschlag. Nehmen Sie in Frankreich die bewaffneten Angriffe auf verschiedene Stellen in Paris oder in Lyon, auch die Synagoge, wo einer einfach reinmarschiert mit der Maschinenpistole drauf hält. Das Gleiche hat der Attentäter in Halle gemacht. Also das sind Parallelen, Nachahmungstäter, gescheiterte Biografien, bei denen im Kopf sich ein Weltverschwörungs- respektive Weltrettungskomplex einnistet. Und genauso war das bei der RAF. Ich meine, die haben ja tatsächlich geglaubt, sie würden mit ihren Aktionen unterdrückte Völker befreien. Das ist natürlich völliger Unsinn.
Ja, natürlich. Aber gibt es eigentlich etwas, was der BND, der Verfassungsschutz und unsere ganzen, das BKA aus dem deutschen Herbst eigentlich auch gelernt haben?
Ja, eigentlich ist hier wichtiger, ich meine, die Arbeit vom BKA und von den Nachrichtendiensten, die ist vollkommen, das vollkommen, die Arbeit sind völlig unterschiedliche Ansätze. Also die Polizeibehörden wollen einen schnellen, sofortigen Fahndungserfolg. Die ziehen los, wollen jemanden verhaften und der Justiz zuführen. Da geht es um Geschwindigkeit und Indizien sammeln und dann zuschlagen. Ein Nachrichtendienst beobachtet, der analysiert. Für den Nachrichtendienst spielt die Zeit eigentlich keine Rolle, weil sie sagen, wir müssen schauen, wo steht die Gesellschaft, welche Bestrebungen gibt es in der Gesellschaft und was könnte gefährlich werden, was müssen wir beobachten und wo ist die Demokratie verletzlich. Aber wenn wir Politiker haben, die im Bundestag sitzen und am Wahlabend verkünden, wir holen uns unser Land zurück, wir holen uns unser Volk zurück, ja, dann bewirkt das etwas in Köpfen, die auf eine rechtsextreme nationalsozialistische Propaganda empfänglich sind, ja, weil es ein Duktus der Stärke ist, der Dominanz, und das arbeitet über Jahre hinweg. Und aber dieses Echo ist nach wie vor da, genauso wie politische Exponenten auf höchstem Niveau sich nicht verbrüdern können und dürfen mit, sagen wir mal, Repräsentanten des Mittleren oder Nahen Ostens, die eine Minute sagen, wir müssen Israel vernichten und alle Juden auslöschen und dann sich hinsetzen und um Entwicklungshilfe verhandeln. Das geht nicht. Also da gelangt irgendwann mal die Menschenklugheit auch bei Exponenten, höchsten Exponenten des Staates, die gelangt da abhanden und die wissen eigentlich nicht, was sie da anrichten. Und das fängt in der Bildung an, weil solche Charaktere und solche radikalisierungsempfindliche Menschen, die muss man eigentlich in der Erziehung, in der Schule, in der Familie, da muss man die auffangen. Hier sind, was jetzt den Islamterrorismus anbelangt, sind mit Sicherheit die Religionsgemeinschaften gefragt, da entgegenzuwirken. Das Schulsystem etc. Aber das scheint immer überfordert zu sein, leider.
Was können wir als deutsche Bürger eigentlich aus der damaligen Geschichte lernen?
Ja, anerkennen, dass die Demokratie etwas und die freiheitlichen Grundrechte etwas sehr Wertvolles sind, gleichzeitig etwas sehr Verletzliches, etwas sehr Fragiles und dass wir das schützen müssen. Und es gibt Behörden, die mit vielen tausend Mitarbeitern versuchen, Schaden frühzeitig zu erkennen, Bestrebungen abzuwehren oder zu identifizieren, die sich damit beschäftigen und darin münden können, dass freiheitliche Grundrechte und unsere demokratische Ordnung abgeschafft wird. Und das muss man unterstützen, die muss man unterstützen. Und wir haben leider ein sehr zweischneidiges Verhältnis zu unseren eigenen Nachrichtendiensten hier in Deutschland. Natürlich müssen wir vergessen, dass es die Gestapo gab. Wir müssen vergessen, dass es die Stasi gab. Aber wir haben eine Verfassung geschenkt bekommen, die mit zu den Besten der Welt zählt. Wir müssen aber auch anerkennen, dass sie sehr verletzlich ist. Und das im Bewusstsein zu verankern, ist mit Sicherheit eine Aufgabe, die die Gesellschaft leisten kann.
Ja, das finde ich zum Beispiel momentan das Schwierige eigentlich auch bei den Querdenkern, dass sie versuchen teilweise unsere Demokratie auszuhöhlen, wobei sie glücklich sein können, dass es hier, wenn sie nicht hier in Deutschland demonstrieren würden, in keinem anderen Land der Welt, glaube ich, würden sie so viel Freiheiten geschenkt bekommen zum Demonstrieren.
Das ist absolut richtig, aber das ist genau das, was ich meinte, dass diese freiheitliche, demokratische Grundordnung sehr verletzlich ist und sie kann sehr, sehr schnell mit Füßen getreten werden und das auch mit Fug und Recht. Und ein Rechtsstaat zeichnet sich durch Milde aus, auch gegenüber solchen Menschen. Und da ist dann auch wirklich jede Dummheit erlaubt und zulässig.
Ja,
also wenn wir jetzt von Querdenkern reden,
ja,
aber dahinter steckt auch, vermutet man oder ist zu vermuten, auch ein Masterplan, das zu hijacken und zu kidnappen, wo ganz einfach, um an neue Anhänger zu kommen. Und da stehen ganz, ganz andere Interessen dahinter.
Ja, natürlich. Aber das ist halt einfach, also ich finde einfach, unsere Demokratie ist enorm wichtig und wir müssen sie schützen. Und mein Vater hat mir immer beigebracht, wenn du etwas verändern willst, musst du entweder nach draußen gehen, musst du etwas sagen oder du musst in die Politik gehen. Und selbst wenn es nur vor Ort ist, aber du darfst nicht meckern, wenn du nicht selber bereit bist, etwas zu tun.
Ja, das ist richtig, denn eine Demokratie funktioniert nur, wenn es ein dynamischer Prozess ist. Und eine Demokratie, vor allem so eine, wie wir sie haben, ist nie etwas Statisches. Das ist nie in Gusseisen geformt, sondern das ist etwas, was sich täglich und stündlich verändert. Und diese Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl ins Bewusstsein übertreten zu lassen, das ist eine Aufgabe, die Erziehung schon in frühester Jugend leisten kann und muss. Später dann durch die Schulen und dann durch die Hochschulen. Und den Rest sollte eigentlich das Leben lehren. Aber man hat leider den Anspruch, dass diese Wissensvermittlung irgendwo auf der Strecke bleibt. Es ist wie mit künstlichen Intelligenzen. Wir lassen Fünfjährige mit sehr, sehr mächtigen und fähigen künstlichen Intelligenzen spielen auf jedem Smartphone.
Ja.
Aber wir bringen ihnen eigentlich nicht bei, was dahinter steckt und was alles kann und nicht kann und dass es auch gefährlich ist und dass man das trotzdem einordnen können muss.
Wo wir dann gerade bei künstlicher Intelligenz wären, dann fällt mir gerade wieder Now ein. Und dann fällt mir gerade ein, und das ist halt einfach die Frage, die mir einfach auch brennt, gibt es neue Projekte vom Herrn Meyer?
Ja, es gibt ein neues Projekt, denn ich lese oder also ich habe ja das Vakuum des Lockdowns benutzt ab März, Anfang März vergangenen Jahres 2020, um das Manuskript eigentlich nochmal völlig neu zu schreiben. Und das hat dem Buch sehr, sehr gut getan. Also da hat mir Corona sehr geholfen, muss ich sagen. Und ich habe Lust bekommen, Spionage-Thriller und Agenten-Thriller, und zwar deutsche, zu schreiben. Das ist ein Genre, das es nicht gibt.
Ja.
Das ist ein Genre, das wir überhaupt nicht kennen, weil wenn wir über Nachrichtendienste reden in Deutschland, dann sind das Schnüffler, Schlapphüte, Spione oder gefährliche Psychopathen oder Soziopathen. Aber wir... Dass die Sachen machen, die genauso spannend, genauso cool und genauso gefährlich sind wie MI6, CIA oder Mossad, daran denken wir nicht. Und das schlägt sich auch in der Fiktion nieder. Das Genre des deutschen Agenten-Thrillers gibt es nicht. Das ist dann ein bisschen Stasi gefärbt oder dann Gestapo gefärbt, aber da ist von vornherein die Marschrichtung klar. Aber das ist das nächste Projekt, dass ich einen deutschen Spionage-Agenten-Thriller schreibe.
Ja, wunderbar. Dann freue ich mich da drauf. Also es ist wie immer wieder schön, mit Ihnen zu reden. Und ja, danke für das Buch, für die Bücher, die Sie schreiben und für die verschiedenen Ansichten, die ich in dem Buch auch präsentiert bekommen habe.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Eggert, und wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir können uns sehr bald wieder unterhalten.
Das und dann Freude. Vielleicht auch wieder richtig sehen und bei einer Tasse Kaffee irgendwo in einem schönen Café, irgendwo Frankfurt oder München oder sonst irgendwo. Ich habe Lust, einfach mal wieder mich mit Menschen zu treffen und das Leben wieder richtig zu genießen. Aber das wird noch wohl noch ein bisschen dauern.
Wird noch ein bisschen dauern, aber das wird wiederkommen und ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass ich so eine Sehnsucht nach Flughäfen und Bahnhöfen entwickle.
Ja, das ist also irgendwie, das ist momentan für mich, also ich tendiere ja darauf, dass das Ganze uns noch bis Ende des Jahres mehr oder weniger beherrscht, weil wir ja dann nicht wissen, wie lange jetzt eigentlich auch der Impfstoff wirkt und wirkt nicht oder sonst irgendwas, aber es ist einfach irgendwo. Ja, Ich glaube, wir können aber auch aus jeder Pandemie und aus jedem, was negativ passiert, vielleicht auch ein bisschen was Positives nehmen, damit wir unsere Freiheit und unser Leben wieder besser genießen können.
Das ist richtig und ich sehe da auch eine Hoffnung drin, weil es ja nicht nur ein Land ist, sondern es ist die komplette Menschheit, die in eine Richtung schaut und das gleiche Problem hat. Also es ist ein globales Problem, das uns auch vor Augen führt, eine gewisse Demut, dass wir Teil einer hochkomplexen Biologie sind. Und das ist bestimmt heilsam und ich wünsche mir, dass wir daraus einige Reflexe beibehalten, die wir jetzt sehr, sehr überraschend und sehr schnell lernen mussten, aber die mit Sicherheit richtig sind. Aber wir sind menschliche Wesen und wir leben vom Feedback, wir leben vom Kontakt. Wir brauchen andere Menschen für unser Glück. Und man sieht das auch an vielen Äußerungen, die zweidimensional über den Computerbildschirm rüberkommen, weil die Menschen sich nicht mehr treffen und es fehlt einfach die Dimension der Körpersprache, der kleinen Signale. Und das macht es eigentlich ärmer und kälter und führt auch zu einer gewissen Verrohung. Und natürlich tun mir Künstler wahnsinnig leid, die nicht vor Publikum auftreten können, nicht singen können, sondern die stehen dann im Wohnzimmer oder im Hausflur und filmen sich in ein Handy hinein und versuchen, ihre Kunst zu transportieren. Das ist schon furchtbar.
Yes,
aber das wird wieder kommen.
Ich finde auch und ich glaube, wir sollten davon vielleicht einfach auch mal profitieren und zwar sozusagen, wir merken, dass uns unsere Kultur und unser Miteinander einfach fehlt und dass wir es vielleicht danach etwas mehr schätzen zu wissen.
Ja, die Eiseskälte, die wir im Moment erleben, die menschliche, durch die sozialen Nichtkontakte, die wird sich, hoffe ich, in mehr soziale Wärme umschlagen, sobald das wieder möglich ist, dass die Menschen das wieder anfangen zu schätzen. Und das ist, man muss immer die Chance sehen in einer Krise und immer die positiv bleiben.
Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlunch.eu. Euer Markus.